Es geht weiter mit den 10 Geboten und wir sind schon beim 9. Gebot angekommen. Und das 9. Gebot ist einfach zu verstehen. 2. Mose 20, Vers 16. Du sollst kein Falschzeugnis reden gegen deinen Nächsten. Also es geht um die Lüge. Und die Lüge, obwohl sie so allgegenwärtig ist in unserem Alltag, ist sie doch noch nicht so akzeptiert in unserer Gesellschaft zum Glück, dass man es einem nicht übel nimmt, wenn man angelogen wird. Das ist auch klar, weil die Unterscheidung von Wahrheit und Lüge ist die Grundlage für unsere Gerichtsbarkeit und unser Gerechtigkeitsempfinden. Ohne diese Unterscheidung könnte unsere Gesellschaft auch keinen Bestand haben. Unser Staat gibt Milliarden dafür aus, dass Recht bestimmt wird und die Wahrheit ans Licht kommt. Und es gibt tausende Menschen in Deutschland, die daran arbeiten, die Wahrheit aufzudecken. Richter oder Ermittler oder vielleicht auch manchmal Journalisten. Und ja, auch die Medien, die haben den Anspruch, die Wahrheit aufzudecken und zu präsentieren. Auch jeder Einzelne, wenn er sein Leben gestalten will, versucht er, das so gut zu gestalten, was er als Wahrheit versteht. Und viele Menschen suchen auch das ganze Leben lang nach der Wahrheit. Und ständig müssen wir auch entscheiden, was ist Wahrheit für uns, was glauben wir, welcher Werbung glauben wir? Glauben wir demjenigen, der mir etwas verkaufen will oder der mir etwas verspricht? Und ja, viele Menschen sind so lange unglücklich, bis sie nicht den Eindruck haben, dass sie die Wahrheit über das Leben und über Gott gefunden haben. Und manchmal wünscht man sich, dass es doch einfacher wäre, die Wahrheit zu erkennen. Manchmal ist es wirklich schwierig. Auch die Politiker, die kämpfen um die Wahrheit. Das war schon immer so und besonders in Kriegszeiten versucht jede Seite, ihre Version von dem Konflikt zu erzählen, damit die Bevölkerung bei diesem Krieg mitmacht. Und auch heute kann nicht nur ein Richter oder ein Journalist versuchen, Wahrheit zu verbreiten, sondern auch jeder Einzelne hat die Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu treten und eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht wahr ist oder auch nicht. Und so werden leider auch viele Unwahrheiten verbreitet. Das wird dann heutzutage als Fake News bezeichnet und also auf Deutsch als Fälschungen. Und die gibt es zuhauf heutzutage. Trotzdem ist der Drang nach der Wahrheit da und es werden Institutionen auch gegründet, die unabhängig entscheiden sollen, was ist jetzt wahr im Internet oder nicht. Und so ist der Plan, dass dann zum Beispiel bei Facebook unter Nachrichten, die unwahr sind, eine Meldung kommt, das ist Fake. Ja, weltliche Autoren haben diese Entwicklung schon vor Jahrzehnten hervorgesehen und Es gibt da ein berühmtes Buch, das sicher einige von euch schon gelesen haben. Das heißt 1984. Da wird ein düsteres Bild von einer Gesellschaft gezeichnet, wo die Überwachung alltäglich ist. Und da gibt es ein sogenanntes Wahrheitsministerium. Und dieses Wahrheitsministerium hat die Aufgabe, Unwahrheit zu verbreiten. Wenn irgendwelche Politiker dort in dieser Gesellschaft abgesetzt werden, dann wird ihr Einfluss im Nachhinein runtergespielt und sie existieren gar nicht. Zeitungen werden umgeschrieben, die Geschichtsbücher werden umgeschrieben, als hätte es diese Personen gar nicht gegeben. Und so wird Wahrheit verbreitet. Die Menschen wissen, dass es nicht einfach ist, die Wahrheit zu erkennen. Und das wussten auch schon die Menschen im Altertum. Ein ganz berühmter Ausspruch von Pilatus, Johannes 18, Vers 37 und 38. Da steht Jesus vor Pilatus und soll verurteilt werden. Und da fragt ihn Pilatus. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Diese Frage bleibt hier auch unbeantwortet. Was ist Wahrheit? Und das wird auch heute vielfach zitiert. Was ist Wahrheit? Das Christentum hat einen ganz besonderen Anspruch an die Wahrheit. Und viele Menschen würden auch manchmal diese Frage gar nicht beantworten wollen, was Wahrheit ist. Weil das Erkennen von Wahrheit oder das Zugestehen, dass etwas Wahrheit ist, hat meistens eine Bedeutung auch für mein Leben. Man kann etwas verdrängen und für Unwahrheit halten, weil das vielleicht nicht in das Weltbild passt. Und wenn man aber zugesteht, dass es Wahrheit, dann muss man vielleicht seine Meinung ändern oder sogar sein Verhalten über jemanden, seine Meinung über jemanden oder sein Verhalten zu ihm. Jesus sagt zu Pilatus, dass er der Wahrheit Zeugnis gebe. Was bedeutet das? Jesus gibt Zeugnis von der Wahrheit. Was meint er? Er gibt Zeugnis von der Wahrheit. Zeugnis von der Wahrheit geben, meint Jesus, oder ist hier gleichbedeutend mit Zeugnis von Gott geben. Gott ist Wahrheit. Das klingt abstrakt, Gott ist Wahrheit. Eigentlich beschreiben wir Ereignisse oder Situationen oder die Geschichten darüber, die können wir als Wahrheit oder Unwahrheit bezeichnen, aber jetzt nicht eine Person. Also, wenn eine Erzählung der Realität entspricht oder der Wirklichkeit entspricht, dann sagen wir, das ist wahr. Wenn Eltern ein Kind bekommen und wenn die Mutter es noch in sich trägt, dann sieht man zwar indirekte Zeichen davon, aber man sieht nicht das Kind und es ist noch kein Beweis, wenn der Bauch dick ist, dass da hinter sich ein Kind verbirgt. Wenn es dann da ist, dann ist es Wirklichkeit. Dann lässt sich das nicht mehr verleugnen. Besonders nicht nachts, wenn das Kind schreit und man schlafen möchte. Man kann zwar versuchen, das zu verleugnen, aber die Wahrheit oder die Wirklichkeit, die erreicht einen doch. Die Wirklichkeit, die lässt nicht mit sich reden oder mit sich verhandeln. Die Realität, die ist da. Wenn jetzt Gott also Wahrheit ist, dann bedeutet das zum einen, dass Gott Wirklichkeit ist. Also Gott ist wirklich da. Und zum Zweiten bedeutet das, dass Gottes Wesen Wahrheit ist. Auch das 9. Gebot spiegelt eine Eigenschaft Gottes wider oder ein Wesenzug Gottes. Und dieser Wesenzug, den kann man eben auch so bezeichnen, dass Gott Wahrheit ist. Und so sagt zum Beispiel Paulus in der Einleitung zum Titusbrief in Vers 2, Gott kann nicht lügen. Also das ist der eine Aspekt, wenn Gott wahr ist, dann kann er auch nicht lügen. Aber das hat noch mehr Konsequenzen, wenn Gott Wahrheit ist. Gott kann sich nicht verstellen. Er ist kein Trugbild oder er spielt uns auch nichts vor. Er ist souverän, glaubhaft und authentisch. Das bedeutet für uns, dass was er von sich offenbart, das hat keine Hintergedanken. Oder er macht sich nicht schön für uns. Er muss sich nicht beherrschen oder von seiner besten Seite zeigen. Wir Menschen neigen ja dazu, eine schöne Kulisse aufzubauen. Und wenn Besuch kommt, dann wird das Haus zurechtgemacht, die Kinder werden ermahnt, sich zu benehmen und mit dem Satz, ja, was werden sonst die anderen von uns denken, wenn es in deinem Zimmer so unordentlich ist? Das ist einfach in uns Menschen drin. Und diese Maske, die wir gerne aufsetzen, die verbirgt eigentlich unser wahres Inneres. Aber Gott ist nicht so, dass er eine Kulisse für uns aufbauen muss oder dass er sich anders darstellen will, als er eigentlich ist. Wenn wir zum Beispiel die Bibel komplett lesen, dann finden wir besonders im Alten Testament einige Passagen, die wir am liebsten gar nicht drin hätten, weil die schwierig sind, wenn Völker ausgelöscht werden auf Gottes Gebot hin. Und das passt uns nicht in unser Bild. Und wir fragen uns, wieso muss das eigentlich drinstehen? Das macht doch viel schwieriger, die Botschaft von Gott zu vermitteln. Aber Gott stellt sich den Menschen vor, so wie er ist und nicht, wie wir ihn gerne hätten. Und er verbirgt auch nicht einige Dinge von sich nur aus dem Grund, damit wir ein besseres Bild von ihm haben oder gut von ihm denken. Wir wissen zwar nicht alles über Gott, aber wir wissen, dass Gott keine Geheimnisse vor uns hat, in dem Sinne, dass er etwas versteckt, dass er uns hinters Licht führt. Und als sich Gott Mose vorstellt am brennenden Busch, da spricht er auch ganz einfach: Ich bin, der ich bin. Also, es gibt nichts, was er uns zeigt von sich, was nicht seinem Wesen entspricht. Ja, und wenn Gott also Wahrheit ist, was bedeutet das für uns? Einerseits, dass wir die Bibel gibt uns im Neuen Testament viele Hinweise, dass wir eben auch zur Wahrheit berufen sind. Zum Beispiel in Philipper. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also wir sollen das Wahrhaftige tun. Das ist aber schwierig für uns, weil wenn wir so wie Gott alles von uns zeigen würden, dann würden viele Beziehungen wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das könnten wir nur, wenn unser Wesen auch völlig gut ist. Weil es gibt wahrscheinlich keine Menschen, die keine schlechten Gedanken haben über andere Menschen oder die ihr Innerstes allen Menschen offenbaren wollen, weil dort nur Gutes ist. Das heißt, wenn wir wahrhaftig sein wollen, dann müssen wir erstmal daran arbeiten, dass unser Wesen auch gut ist. Also ich kann nicht so wahrhaftig sein und dem anderen was Schlechtes wünschen und das ihm dann auch sagen, weil ich denke, ich will wahrhaftig sein. Und wenn ich über jemanden schlecht denke, dann sage ich ihm das ins Gesicht. Das ist eben, man hat zwar gegen das 9. Gebot vielleicht nicht verstoßen, aber als wir über das Töten gesprochen haben, da haben wir ja gehört, dass auch Worte töten können und Worte Hass verbreiten. Und dann würden wir eben gegen das Tötungsgebot verstoßen. Woher kommt eigentlich die Unwahrheit in diese Welt? Als Gott die Erde geschaffen hat, da war die Schöpfung gut. Und dann kommt die Unwahrheit durch eine Halbwahrheit in die in diese Welt. Johannes 8, Vers 44. Da spricht Jesus zu den Juden, weil sie seine Botschaft nicht hören wollen. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Also der Teufel ist der Vater der Lüge. Er hat die Lüge in die Welt gebracht. Als Gegenspieler Gottes zeigt er dann damit auch einen gegenzüglichen Wesenszug zu Gott eben. Ja, aber nicht nur Gott ist Wahrheit, auch, das haben wir heute schon zweimal gehört, Jesus sagt auch über sich selber, dass er Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, also zu Thomas. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diese Aufzählung ist wie ein Akkord, drei Worte, die zusammengehören. Weg, Wahrheit und Leben. Wieso gerade diese drei Worte? Uns würden viele, viele andere Begriffe zu Jesus und zu Gott einfallen, wie wir ihn beschreiben könnten. Aber es steht hier Weg, Wahrheit und Leben. Auch in dieser Kombination. Und wenn wir uns an die anderen Ich-Bin-Worte erinnern, aus dem Johannesevangelium, ich werde sie vorlesen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Letzte, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Während im Alten Testament Gott noch sagt, ich bin, der ich bin, umschreibt Jesus das ein bisschen mehr in verschiedenen Bildern. Und diese Bilder haben aber eigentlich oder zielen alle auf einen Kern ab. Brot des Lebens, also Brot gibt Leben, die Nahrung gibt Leben. Licht der Welt. In einem dunklen Raum, wo kein Licht ist, sehen wir die Wirklichkeit nicht. Also, Licht der Welt bedeutet, er gibt uns Wahrheit. Er ist die Tür oder auch der Weg, das ist gleichbedeutend. Er ist der gute Hirte. Das ist ein starkes Bild, das wir gerne in Anspruch nehmen. Und ein Hirte führt die Schafe, versorgt sie, also steht für den Weg und das Leben. Die Auferstehung und das Leben. Also auch wieder das Leben und die Auferstehung. Auch die Auferstehung ist unser Weg eben zum Vater. Und der wahre Weinstock, er ist der wahre Weinstock, das bedeutet, dass, und wir die Reben, das bedeutet, dass unser Leben sich auch aus ihm schöpft. Und, also Weg, Wahrheit und Leben, oder diese Bilder, die lenken alle, diese anderen Ich-Bin-Worte, die führen uns alle zu diesem Ich-Bin-Wort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Wahrheit und Leben gehören einfach zusammen. Das Erkennen von Wahrheit führt zum Leben. Und das Erkennen von Wahrheit gibt uns auch ein gutes Leben. Im Gleichnis über den verlorenen Groschen, da sagt Jesus, als die arme Frau den Groschen wieder findet, dann freut sie sich, und Jesus nimmt das eben als Bild, wie die Freude über einen verlorenen Sünder im Himmel ist, der Buße getan hat. Also wenn jemand die Wahrheit erkennt, das Leben findet, dann ist Freude da. Und das Leben oder die Wahrheit erkennen und das Leben finden, das führt bei uns nicht immer zu, oder wir schätzen es nicht so viel wert, wie es eigentlich sein sollte. weil wenn wir diese Freude wirklich so wie die Engel im Himmel erfahren würden, dann wäre wahrscheinlich auch unsere Motivation größer, die Wahrheit weiterzugeben und dadurch neues Leben zu bringen. Ich überbringe sehr gerne die gute Nachricht vom Leben. Ich habe einen Beruf, in dem ich das ganz praktisch machen kann und manchmal, wenn sich zum Beispiel ein Neugeborenes schwer tut, nachdem es geboren wurde und es nicht atmen will, dann müssen wir Kinderärzte das Kind dazu überreden, dass es atmen soll. Und das sind manchmal ganz bange und dramatische Momente und ich fühle dann immer mit den Eltern mit, die dann in einem anderen Raum sind und auf diese Nachricht warten über das Leben. Was macht das Kind? Ist es gesund und lebt es? Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, was Eltern da durchmachen in diesem Moment. Aber wenn dann die gute Nachricht kommt, das Kind lebt und es ist gesund, dann leuchten die Augen. Diesen Moment, den würde ich am liebsten jedes Mal festhalten. Ist wie ein Kind, das sich über ein Geschenk freut. Und diese Freude, die sieht man bei Erwachsenen ja nur noch selten, weil wir so kontrolliert sind. Und dieses Leuchten in den Augen, wenn Leben da ist, das sollten wir eigentlich haben, wenn wir die Wahrheit anderen Menschen bringen. Im Gegenzug dazu bringt die Lüge den Tod. Das war damals schon im Garten Eden so, als der Vater der Lüge, Adam und Eva, eine Halbwahrheit erzählt und ihnen sagt, ihr werdet sein wie Gott. Ja, sie haben einen Aspekt dazu bekommen oder sie haben etwas erkannt, was sie vorher nicht erkannt haben, und zwar sie konnten Gut und Böse unterscheiden, aber sie haben zum Beispiel das ewige Leben verloren. Also diese Halbwahrheit war auch eine Halblüge oder eine ganze Lüge, und die Lüge, die bringt den Tod, oder die brachte nicht nur den Menschen für immer den Tod, sondern kann auch ganz konkret den Tod bringen für einen Einzelnen. Da gibt es diese erschütternde Geschichte aus Apostelgeschichte, Kapitel 5, die möchte ich vorlesen. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hast der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können, als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass noch ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Ja, erschütternd. Also eine Lüge kostet ihnen das Leben. Und diese Lüge war darin motiviert, dass diese zwei Menschen auch wieder eine Kulisse aufbauen wollten. Sie wollten sich besser darstellen, als sie eigentlich sind. Und das ist auch meistens die Motivation für Lügen, die wir so untereinander uns erzählen. Wir wollen uns eigentlich besser darstellen, als wir sind. Was macht es denn mit uns, wenn wir lügen? Epheser 4, 29 und 30. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Also schlechte Worte, und ich zähle Unwahrheit auch zu schlechten Worten, betrüben den Heiligen Geist. Und die Strafe kommt nicht so prompt wie bei Hananias und Sapphira, aber die Lüge, die trennt uns einfach von Gott. Lügen zerstört auch das Vertrauen in der Gemeinde. Epheser 4, Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und 1. Timotheus 4, Vers 1 und 2. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Also die Lügen, die zerstören die Gemeinde. Und die Lügen haben aber auch eine Auswirkung auf einen selbst. Das Gewissen wird gebrandmarkt. Eine Lüge zieht die nächste nach sich, und so kann man schnell zum gewohnheitsmäßigen Lügner werden. Man stumpft ab, das Gewissen erinnert einen nicht mehr daran, wenn man gelogen hat. Und das hat zur Folge, dass man seine eigenen Probleme, Schwächen und Sünden nicht mehr sieht, weil man in einem Lügenhaus lebt. Man redet schön und entschuldigt sich und manche Menschen verwickeln sich so in ihr Lügengestrüpp, dass sie gar nicht mehr rauskommen. Vielleicht erinnert ihr euch an die eine Bundestagsabgeordnete, das war ungefähr vor einem Jahr. Sie gab in ihrem Lebenslauf an, dass sie Juristin ist. Dabei hatte sie kein einziges Semester Jura studiert und hatte auch kein Abitur. Und als dies auffliegt, da verschwindet sie von der Bildfläche für Wochen und ihr Anwalt sagt, sie ist in Therapie. Später läuft sie den Jakobsweg. Ja, so versucht man sich heutzutage von der Schuld der Lüge zu befreien. Man begibt sich in Therapie und das eigene Lügenhaus ist wahrscheinlich auch eins der häufigsten Gründe, dass man eine Therapie notwendig hat. Das Wort, das wir im 9. Gebot zu reden finden, wird in der Bibel in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt und es kann auch andere Dinge bedeuten, zum Beispiel betrachten oder Acht geben auf oder hören auf oder blicken auf. Man könnte also auch übersetzen, du sollst kein Falschzeugnis erfinden, darauf achten, darüber nachdenken oder weitergeben. Das bedeutet, wir sollen weder Sender noch Empfänger einer solchen Nachricht sein. Und das heißt, dass wir allen Lästerungen ausweichen sollen, allen Übertreibungen, alles, was den eigenen Ruf vielleicht aufbessern kann. Das fällt alles in diese Kategorie. Übertriebene Schmeicheleien auch. Und ja, diese Lästerungen sind häufig Alltag bei uns. Und es ist auch schwierig, damit umzugehen, wenn in der Umgebung gelästert wird. Aber eigentlich ist die Angabe der Bibel dazu ganz einfach. Wir sollen damit keinen Umgang pflegen. Ja, Menschen können aber auch Unwahrheit sagen, obwohl es ihnen gar nicht bewusst ist. Also keine bewusste Lüge. Wir irren uns einfach. Manchmal spielen unsere Erinnerungen uns einen Streich und häufig ist auch unsere Wahrnehmung nicht vollständig. So kommt es dazu, dass auch Christen übereinander Dinge sagen, die nicht wahr sind, obwohl sie vielleicht nicht beabsichtigt übereinander Unwahrheit sagen wollen. Und da sollte uns einfach bewusst sein, wie unvollständig unsere Wahrnehmungen und unsere Erinnerungen sind. Und jeder kennt wahrscheinlich das Phänomen, wenn er mal morgens aufwacht und irgendwas geträumt hat und dann nicht mehr weiß, war das jetzt wirklich? Hat mich der angerufen oder nicht? Oder habe ich das dem gesagt oder nicht? Ich hatte dazu auch mal ein sehr interessantes Erlebnis. Ein Freund hat bei mir übernachtet und das war schon vor vielen Jahren. Und in der Nacht weckte er mich und redete wir und hat mich aus meinem Bett geschickt. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte und darüber nachdachte, dann dachte ich, das ist so absurd, das kann nicht gewesen sein, das muss ein Traum gewesen sein. Und ich sagte einfach nichts. Jahre später, ein anderer Freund erzählt mir, der bei ihm übernachtet hat, dass ihm genau das Gleiche passiert ist. Dann ist mir erst bewusst geworden, dass das wirklich passiert ist und derjenige, der im Schlaf so geredet hat, der hat natürlich alles abgestritten und für ihn ist das nie passiert. Also die Wahrheit ist eben manchmal auch für uns nicht einfach zu erkennen und Man sollte vorsichtig sein, wenn man etwas vehement abstreitet. Manchmal können Dinge sich dann doch anders ereignet haben, als man selber denkt. Und man kann aber auch sich irren, indem man Empfindungen oder ja, Dinge anders wahrnimmt als andere Menschen. Besonders schwierig ist es, wenn dann Menschen zum Schluss kommen, dass das, was sie jetzt erfahren haben, das muss ein Reden Gottes oder ein Zeichen Gottes gewesen sein. Und Menschen legitimieren ihr Handeln, indem sie sich auf eine Offenbarung Gottes berufen. Und häufig geht es nicht um Dinge, die eindeutig falsch aus der Bibel sind. Aber es macht es einfach einfacher, so manchen Aussagen die nötige Autorität zu verleihen, wenn man sagt, naja, Gott hat zu mir gesprochen oder ich habe das ganz eindeutig erkannt, dass Gott das von mir will. Ein Beispiel dazu, ein junger Mensch erkennt, dass er in die Mission gehen soll. Und er sagt, Gott hat mir gezeigt, ich soll in die Mission gehen. Die Gemeinde hat Zweifel daran, weil sie denkt, die Person ist noch nicht so weit. Sie hat noch nicht die nötige Reife, um in vielleicht einem so einem Umfeld zu bestehen. Diese Person geht trotzdem nach Südamerika und als sie zurückkommt, will sie die Gemeinde nicht mehr besuchen. Offensichtlich war sie noch nicht reif für diese Aufgabe. Irgendwas hat dort ihren Glauben erschüttert. Ja, im Nachhinein lässt sich wohl sagen, dieser junge Mensch hat sich geirrt. Das war nicht Gottes Reden, weil wenn das wirklich Gottes Aufgabe an ihn wäre, dann wäre er auch wieder in seine Gemeinde zurückgekehrt. Das war einfaches Wunschdenken. Und in der Geschichte der Christenheit gibt es unzählige solche Geschichten, wo auch Männer, die viel Segen gebracht haben, auch so argumentiert haben, dass sie von Gott eine besondere Offenbarung bekommen haben und dadurch eben Autorität haben wollten. Das ist verlockend und wenn wir unsere eigenen Entscheidungen mit Gottes direktem Eingreifen erklären wollen. Es gibt es auch in kleinen Dingen. So kann zum Beispiel jemand sagen, ich habe nur eine Bewerbung geschrieben und habe diesen Platz erhalten, das muss Gottes Wille sein. Oder ich habe eine Bewerbung geschrieben und habe den Platz nicht bekommen, also ist es nicht Gottes Wille. Ja, aber dann sind wir wie ein toter Fisch im Strom, der nur immer mit dem Strom schwimmt und nie gegen Widerstand. Es gibt auch Ziele, die es eben zu gegen Widerstand zu erreichen wert sind. Unsere Entscheidungen sollen wir im Lichte der Bibel prüfen und nicht nach eigenen Empfindungen, von denen wir denken, dass sie Gottes Wille sind. Es ist manchmal mit Aufwand verbunden und kostet einen etwas, wenn wir unsere Entscheidungen im Lichte der Bibel prüfen. Es ist viel einfacher zu sagen, ich glaube, dass Gott das will, ohne dass wir konkrete Anhaltspunkte dafür haben. Ja, also wir haben jetzt darüber geredet, dass man bewusst lügen kann, man kann sich irren und man kann auch nicht durch Worte lügen, also durch Taten. Man kann sich so verhalten, dass man jemanden täuschen möchte. Wenn mir jemand eine Frage stellt und ich ihm zweideutig antworte, dann spreche ich nicht direkt eine Lüge auf, aber ich ziele darauf ab, dass er mich falsch versteht, dann ist das auch eine Lüge. Erinnern wir uns an Hananias und Sapphira. Es wird nicht ganz deutlich aus dem Text, ob Hananias hier wirklich gelogen hat und gesagt hat, das ist das ganze Geld. Er bringt nur das Geld und da andere Männer eben ihr ganzes Geld gegeben haben, wirkt es wahrscheinlich so, dass auch Hananias dies tut. Aber Gott erkennt eben die Motivation dahinter und das Täuschungsmanöver und verurteilt das. Es gibt noch andere Stellen in der Bibel, wo Menschen eben täuschen, auch manchmal nicht mit Worten. Zum Beispiel als David zu den Philistern flieht und als sie ihn dann ergreifen, dann hat er Sorge, dass sie ihn jetzt umbringen werden, weil er ist ja der Mann aus Israel, der so große Erfolge gegen die Philister gefeiert hat. Und jetzt kommt er zu den Philistern und sie erkennen ihn und er versucht sich irgendwie daraus zu befreien und so stellt er sich einfach wahnsinnig. Er schreit, er verhält sich wie ein Verrückter und lässt den Speichel aus dem Mund fließen, so dass jeder, der ihn sieht, nur zum Schluss kommen kann, dieser Mann ist verrückt und das ist wahrscheinlich auch sein Grund, dass er jetzt zu den Philistern gekommen ist. Also wird er verschont. Dadurch, dass er diese Täuschung vollführt, ist er kein Zeugnis mehr für Gott. Und unser Leben sollte wahrhaftig sein, nicht auf Täuschungen beruhen. Aber wir sind auch nicht verpflichtet, in vorauseilendem Gehorsam alle unsere Absichten anderen Menschen zu offenbaren. Zum Beispiel erkennen wir das auch in der Bibel bei Samuel. Diese Stelle möchte ich lesen. 1. Samuel, Kapitel 16, ab Anfang. Als Saul von Gott verworfen wird, dann fällt Samuel in eine Depression und entzieht sich zurück. Was soll jetzt aus dem Volk Gottes werden? Und dann spricht der Herr zu ihm. Der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Also Gott fordert auf, dass Samuel dem Saul etwas erzählt und man könnte hier den Eindruck bekommen, das ist eine Lüge. Aber wenn wir die Geschichte später lesen, so geht Samuel wirklich hin und opfert das Kalb. Also er erzählt einfach nicht alles, was er beabsichtigt und was er vorhat. Und Gott legitimiert ihm das auch. Ich denke, das ist gerechtfertigt heutzutage auch in Situationen, wo Christen zum Beispiel Verfolgung leiden und dann, wenn sie zur Versammlung gehen, es so aussehen lassen, als würden sie zum Beispiel einkaufen gehen. Sie müssen jetzt nicht offensichtlich einen Gottesdienst in der Öffentlichkeit feiern, sondern sie dürfen das auch im Verborgenen tun. Oder wenn jemand Bibeln schmuggelt und er an der Grenze gefragt wird nach dem Grund seiner Einreise und er dann sagt, ich möchte Freunde besuchen oder Familie besuchen, so ist das auch nur ein Teil der Wahrheit, aber das ist wohl gerechtfertigt, weil wir eben nicht verpflichtet sind, alle unsere Absichten jedem offen zu legen. Das ist schwierig und es gibt viele Bücher und Diskussionen um die Notlüge, um Leben zu retten. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, aber und will auch nicht hoffen, dass ich jemals in dieser Situation stehe, dass ich mit einem Wort über Tod und Leben entscheiden kann, von mir oder meiner Familie. Aber es sollte uns zumindest bewusst sein, dass jede Lüge Folgen haben kann für unser Verhältnis zu Gott und auch Verhältnis zu Menschen. Eine Sünde, die wir uns Christen am liebsten gegenseitig vorwerfen, ist das Heucheln. Wir sagen gerne zueinander, du Pharisäer oder du Heuchler, oder denken das zumindest übereinander. Und indem ich das tue, stelle ich mich auf die Seite zu demjenigen, der die Wahrheit eben erkannt hat und der andere, der versteckt die Wahrheit. Also wenn ich jemandem vorwerfe, dass er ein Heuchler ist, ist es gleichbedeutend mit, dass ich kein Heuchler bin. Und Jesus spricht mehrfach zu den Pharisäern und bezeichnet sie als Heuchler, weil es ihnen auch um die Kulisse geht und nicht, was dahinter ist. Und die Pharisäer tun häufig Dinge, um gut dazustehen und nicht aus der Motivation, um Gott zu dienen. Und unser Leben ist eigentlich wie ein Eisberg. Nur der kleinste Teil von uns ist sichtbar. Der größte Teil von uns ist unsichtbar. Und das verleitet uns alle zur Heuchelei. Besonders Christen, die vielleicht hohe moralische Ansprüche haben. Und besonders dann, wenn man nur sonntags in den Gottesdienst geht und sonst kaum Gemeinschaft zu anderen Christen pflegt. Dann ist die Gefahr am größten, dass man etwas vorgibt, was man eigentlich nicht ist. Und ein amerikanischer Prediger sagte einmal, die meisten von uns fallen ins Grab, ohne erfahren zu haben, wer sie eigentlich sind. Heuchelei hat auch was mit Selbstbetrug zu tun. Und ihr kennt sicher auch das Bild von dem Indianer, der sich das erste Mal im Spiegel sieht und daraufhin den Spiegel zerschlägt, weil er seinen Anblick nicht erträgt. Also er blendet die Wirklichkeit aus. Ja, trägst du auch so eine Lebenslüge vielleicht mit dir mit und willst die Wirklichkeit gar nicht erkennen? Der Vater der Lüge hat sicher auch dir eine Lüge angeboten. Und vielleicht hast du dich darin auch schon verstrickt und kommst nicht mehr raus und weißt nicht mehr, wie du da rauskommen sollst. Dein Leben in der Lüge ist einfacher als in der Wahrheit. Dabei übersiehst du aber, dass die Lüge den Tod bringt. Zum Schluss noch ein Vers, ein ermutigender Vers. Kolosser 3, Vers 9 und 10. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir haben den neuen Menschen angezogen nach dem Ebenbild Gottes. Das heißt, die Lüge hat keinen Platz mehr in unserem Leben und regiert nicht mehr über unser Leben. Lasst uns noch beten und ihr dürft dazu aufstehen.